kriege ich immer so einen Hals, wenn jemand sagt Börse, Casino.
ETF Ultra, ne?
ETFs sind ja schon einfach breit genug. Jede Woche butter ich danach.
Wann ist denn der erste ETF in den Börsenhandel gestartet?
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute habe ich für dich den Besserwisser. Und nein, das ist keine Beleidigung, sondern das ist sein Kampfname. Er ist deutscher Quizmeister, lockt mit seinem Wissen regelmäßig über 2 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Er schreibt schlaue Bücher und bezeichnet sich selbst als ETF-Ultra. Also, genug zu reden. Herzlich willkommen, Sebastian Klussmann.
Hallo Christian. Ja, Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich habe ja auch so gewisse Neigungen, besserwisserisch zu sein. Also wenn ich irgendwie im Quizbiss wäre, dann würde ich wahrscheinlich Klugscheißer heißen. Und deswegen halten wir uns mal gar nicht lange mit irgendwelchen Vorreden auf, sondern machen das, was wir in dieser Folge häufiger tun werden, nämlich einfach mal eine Quizfrage. Okay. Sebastian, wo wurde die erste Börse gegründet? Ich gebe dir 3 Antwortmöglichkeiten. Amsterdam, Hamburg oder Brügge?
Oh, verdammt. Also den ersten Gedanken, den ich hatte, war Amsterdam. Jetzt bringst du mal Brügge rein. Also Hamburg ist raus, oder?
Hamburg ist raus, würde ich auch sagen.
Ja, würdest du auch sagen.
Ja. Jetzt der 50-50 Joker.
Nein, also ich denke da irgendwie an Tulpenmania und all das und muss jetzt erstmal, muss bei Amsterdam bleiben.
Die Tulpenzwiebelhosse, die war allerdings tatsächlich dann erst später.
Nein,
und ja, Amsterdam 1612, das war so die erste moderne Börse, aber damals gab es schon eine Börse in Hamburg, nämlich 1558, aber die allererste, zumindest laut der Liste in Wikipedia, gab es 1409 in Brügge. Tja,
ja, also ordentliche Wissenslücke.
Ja,
vielen Dank.
Aber, ja, gleich,
ich lerne ja immer von dir, insofern.
Gleich mal zum Anfang, ja.
Ja.
A, B und C. Das sind also auch die 3 Optionen, die es gibt in der Show, in der du regelmäßig zu sehen bist. Gefragt, gejagt, da bist du einer der Jäger. Aber für alle diejenigen, die jetzt mit dem Vorabendprogramm der ARD nicht ganz so vertraut sind, die Show läuft ja da regelmäßig um 18 Uhr. Erklär mal kurz, worum geht's da, was macht ihr da in der Show, was ist das Konzept und was ist auch vielleicht der Unterschied zu der anderen großen Quizshow, die seit 25 Jahren rauf und runter läuft, ne? Nämlich Wer wird Millionär?
Genau. Also zunächst einmal, 2-mal sind wir auch im Jahr am Samstagabend zu sehen, Primetime, ja, das möchte ich hier nochmal feststellen. Also es ist ein besonderes Konzept, also es gibt, du hast ja schon gesagt, den Jäger oder die Jägerin, ich bin einer von diesen besondere Menschen, die oben sitzen und herabblicken auf die Kandidaten. Ich spiele gegen 4 Kandidaten, die treten an gegen mich im Duell, also mit den Multiple-Choice-Fragen. Und wenn die erfolgreich wegrennen, also sie haben ein paar Stufen Vorsprung und wir beantworten dieselben Fragen. Und wenn sie die Fragen richtig beantworten, können sie ins Finale kommen. Und im Finale müssen dann innerhalb von 2 Minuten so viele Antworten wie möglich beantworten, richtig beantworten. Und dann komme ich nochmal raus und muss die einholen. Das heißt, es ist wirklich ein wahnsinnig schnelles Quiz. Wir haben in diesen 45 Minuten Sendezeit weit über 100 Fragen. Also das ist ein ordentlicher Unterschied zu Wer wird Millionär, der ja mittlerweile so leichten Talk-Charakter haben. Also tolle
Fragen. Ja, da wird auch mal 10 Minuten über eine einzelne Frage ein bisschen gejuckst und so, über die Kandidaten privat und dann hier und da erzählt er ja auch noch mal ein bisschen. Bei euch ist Tempo. Ich
habe
versucht, diese Folge mal auf 1,5-facher Geschwindigkeit in der Mediathek abzurufen und ich sage, ist mir dann nicht gelungen, weil dafür geht's zu schnell.
Genau, wir haben viel zu viele Fragen. Ist natürlich der Nachteil, dass wir auch nicht da verweilen können und einfach mal 3 Minuten darüber sprechen können. Es geht zack, zack, zack. Es ist tatsächlich eher Sport. Also, ne? Also Denksport. Und das ist die große Herausforderung. Gerade im Finale geht es nach Reizreaktionsmechanismus. Also so kommt es auch mal vor, dass man wirklich witzige, falsche Antworten geben kann. Also ich wurde 2021 mal gefragt, in welche Beuge soll man laut RKI-Empfehlung niesen? Was sagte ich?
In die Rechte.
Du kannst auch in die linke Folge. Ja. Also ich sage in die Kniebeuge. Weil okay. Das Erste, was einem in den Sinn kommt, spricht man dann aus, weil man nicht groß nachdenken kann. Und das Wort, was ich heute häufiger ausgesprochen habe, ist Kniebeuge anstatt Ellenbeuge.
Okay.
Also dann gibt es auch mal ganz, und das ist ja dann auch der Unterhaltungscharakter, nicht, dass ich das extra machen würde, aber das kommt dann im Zeitdruck, passiert das mal. Aber das Tolle ist, wir sind auch einer der wenigen Sendungen, wie Wer wird Millionär, wo noch Kandidaten, die sonst in den Medien nicht sind, auch antreten können. Ich glaube, es gibt jetzt eine Flut an Quiz-Sendungen, wo aber immer, naja, sagen wir mal, bekannte Fernsehnasen drin sind.
Also ABCD-Promis, ja, bis hin zu X-Promis, aber ja, genau, bei euch, genau, bei Gefragt, Gejagt, da kann auch noch jeder Mann, jeder Frau sich bewerben. Wir kommen am Ende mal zu, was man da so mitbringen muss für die Bewerbung, wie man vielleicht auch ein bisschen dafür trainieren kann. Aber du hast jetzt eigentlich schon so das Rahmenprogramm für unseren Podcast so ziemlich gut abgesteckt, ja. Wir haben Wissen als ein Thema. Wie kommt man überhaupt zu dem Wissen? Wir kommen dazu, wie man denn auch in der Drucksituation dieses Wissen anwenden kann. Und ja, du machst das Ganze ja auch beruflich. Folglich reden wir logischerweise Asset Class auch über die finanziellen Aspekte. Aber lass uns nochmal ganz zu Anfang über deinen Weg in dieses Quizbiss sprechen. Ja, du bist 89 geboren in Berlin hier, hast Abi gemacht, hast dann Politikwissenschaften studiert und irgendwann 2013 schon ging's los mit Gefragt, Gejagt und plötzlich warst du da als der Jäger. Wie kam das? Weil du bist ja jetzt dann irgendwie ja wohl gecastet worden und musstest ja bis dahin schon irgendwie auf dich aufmerksam gemacht haben als Quizzer.
Exakt. Also es war nicht der Masterplan. Sowas kann man ja auch nicht planen. Da muss man Glück haben, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Skillset zu sein. Und ja, Glück des Tüchtigen, würde ich mal sagen, weil mich hat Quizzen schon immer irgendwie fasziniert. Ich sage aber immer, erst kommt das Wissen, dann kommt das Quizzen. Ich habe das eben aufgesogen. Auch in der Grundschule galt ich schon so als wandelndes Lexikon. Mich haben gewisse Dinge interessiert, fasziniert. Länder, Hauptstädte, Flaggen, höchste Berge, Fußball, Basketball. Und dann hatte ich so ein leicht, ja, der Anfang eines enzyklopädischen Wissens. Und dann kam immer mehr dazu. Und hat mir natürlich Wissen oder Quizzen Spaß gemacht.
Also der kleine Schlaubi-Schlumpf.
Ja. Ich sag mal so, der Besserwisser war es dann glücklicherweise nur eine kurze Periode in meiner Pubertät. Ich habe dann schnell festgestellt, dass man sich damit keine Freunde macht. Also erste Besserwisser-Regel ist eben nicht Besserwisser zu sein, sondern das Wissen zu nutzen, vielleicht interessantere Gespräche zu führen, Nachfragen zu stellen. Aber die Leute wollen nicht, dass einem quasi das unter die Nase gerieben wird. Und dann habe ich aber eben Wege gefunden, wie ich das Wissen zeigen konnte, unter anderem Pub-Quizze und auch Online-Quizze. Und über einen Online-Quiz bin ich darauf gestoßen, dass es eine Quiz-Weltmeisterschaft gibt. Finde ich toll, ja, warum denn eigentlich nicht? Gibt ja allerlei Meisterschaften. Die findet aber dezentral statt, an 50 Orten weltweit am selben Tag. Und
aber schon physisch dann an, ja, diesen physisch. Orten. Also da geht man dann hin und das sind dann so regionale Quizrunden.
So Quiz-Sets so zum Beispiel. Ne? Ich habe ja auch noch was mitgebracht für später. genau, also es ist ausgedruckt. Die Quiz-Weltmeisterschaft besteht aus 240 Fragen ohne Antwortmöglichkeiten. Ja? Die Antwortmöglichkeiten sind eher so eine Fernsehsache, damit man auf der Couch sich wohlfühlt und was auswählen kann und sagen, ja, ich hatte es ja richtig. Ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller. In der Regel kommt immer auf die Frage, wie man so Fragen konstruiert, aber ohne Antwortmöglichkeiten. Eben 240 aus verschiedenen Themengebieten aus der ganzen Welt. Man muss also sich in südamerikanischer Musik genauso gut auskennen wie in afrikanischer Kunst und Fernsehen aus Ostasien. Und da habe ich ganz gut abgeschnitten. Also bin so in die Top 30, 20 der unter 30-Jährigen damals gekommen als 21-Jähriger und habe Blut geleckt, bin im selben Jahr nach England geflogen, nach Derby.
Derby County.
Richtig.
Fußballclub.
Ja.
Legendär.
was bringt dann nach Derby? Die European Quizzing Championships. Und habe da auch gleich im Nationalteam gespielt. Zur vollen Wahrheit gehört aber dazu, dass alle vier Deutschen, die da waren, das Nationalteam stellten. Waren also so die 100 besten Quizzer Europas waren da. Und Quizzen steckte halt in den Kinderschuhen. In einigen Ländern war es schon ein bisschen weiter. Und dann wollte ich auch an den deutschen Meisterschaften teilnehmen und habe festgestellt, es gibt keine deutschen Meisterschaften.
Ja. Und dann hast du gedacht, okay, du machst das selber.
Richtig. Ich habe den Deutschen Quizverein gegründet, quasi der Protoverband, der DFB des Quizzens. Ich darf das auch so sagen. Ja, ich
war mal beim. Da kommt nicht der DFB dann und sagt, oh, das sind unsere Markenrechte.
Nein, tatsächlich. Ich war schon ein paar Mal beim DFB als Speaker und auch Quizmoderator und dann hatte ich einmal auch den Präsidenten im Publikum und habe mir die Genehmigung einholen können.
Ja, jetzt mal so ein bisschen, dass das so für uns Normalsterbliche auch greifbar wird. Was sind so Fragen bei so einer Quizmeisterschaft? Hau mal eine raus.
Erstmal, die sind ganz unterschiedlich. Es sind furchtbar einfache Fragen dabei. Ja, also es ist nicht so, als ob da jetzt nur die schweren rauskommen. Also ich kann zum Beispiel auch einfach mal fragen, wie heißt die Hauptstadt von Dänemark? Auch solche
Kopenhagen, Fragen. Gut. Ja, das weiß sogar
mal
ich.
Punkt.
Ja,
also,
super, habe ich
schon. Natürlich, das sind so die ersten Fragen aus den jeweiligen Kategorien. Und dann geht's etwas schwerer. Am Ende sollen die schweren kommen. Also ich kann jetzt hier mal ein Beispiel aus dem Set. Ja, das ist aber die Quiz-Olympiade.
Okay.
Ja, die findet alle 4 Jahre statt. Heißt auch Olympiade, nicht Olympische Spiele, so können wir uns nicht nennen. Also es ist wie im Schach die Olympiade. Und das ist das Set. Jetzt bin ich gespannt.
Muss ich einmal auf die Kacke. Jetzt kommt er mit lateinamerikanischer Musik. Ja.
Das ist das Set, wo ich damals die Goldmedaille im Bereich Business gewonnen habe.
Du bist nicht nur deutscher Quizmeister, sondern du bist auch Quiz-Olympiasieger.
Ja, Quiz-Olympiasieger. Hier, echtes Gold. Probier's mal nicht.
Aber ja, hoffentlich läuft es nicht so an wie die Medaillen von Olympia in Paris.
Ja.
Die sahen ja mitleiderregend aus und dann also auch keine gute Werbung mehr für LVMH.
Nicht so.
Aber also, jetzt, okay. ich bin jetzt gespannt. Ja, ich bin jetzt wirklich neugierig.
Ich nehme mal wirklich eine der anspruchsvolleren, und zwar geht es um eine volkswirtschaftliche Kennzahl, ein Gesetz in Anführungszeichen, benannt nach einem deutschen Statistiker. Und das besagt quasi, dass der Anteil des verfügbaren Einkommens, die man für Essen ausgibt, kann man dann auch ausweiten für andere Produkte, mit steigenden Einkommen sinkt. Ja. Wie heißt dieses Gesetz in Anführungszeichen, benannt nach einem deutschen Statistiker?
Puh. Ja, also ich habe ja Betriebswirtschaft studiert, nicht Volkswirtschaft und auch nicht zu Ende. Insofern muss ich an dieser Stelle tatsächlich ein weißes Blatt Papier gedanklich abgeben.
Das ist das Engelsche Gesetz. Und ich finde ja sowas spannend, wenn man keine Naturgesetze als deutsche, aber gewisse Muster erkennt, die wiederkehrend sind. Und egal, wo du guckst, mit steigendem Einkommen ist natürlich, dass der Anteil Essen abnimmt. Das ist natürlich eine Art von Wohlstand, den man so denn messen kann. Ich meine, man kann auch Unterschiede kultureller Natur sehen. Also die Franzosen, die haben im Durchschnitt nicht viel ärmer als wir. Die geben wesentlich mehr aus für Essen. Das kann man auch feststellen, statistisch. Aber es ist halt interessant, wenn man so Engels Gesetz sieht. Es gibt ja auch so Pareto-Optimum und Laffer-Kurve etc. So eine Sachen. Die werden dann zum Beispiel abgefragt. Das ist aber jetzt ein Spezialquiz aus dem Bereich Business.
Aber trotzdem, ne, das ist dann ja anspruchsvoll. Ja. Und du hast ja eben gesagt, also man muss bei diesen Wettbewerben alles können. Und ähnlich ja auch bei Gefragt, Gejagt. Es gibt ja keinen Themenfokus, sondern das geht ja quer durch den Garten. Da ist Schulwissen dabei, da ist Basiswissen dabei, da sind häufig aber auch aktuelle Fragen mit dabei. Das geht dann wirklich von Architektur über Wirtschaft und Politik bis hin zu Sport. Ja. Also man muss sehr, sehr breit aufgestellt sein, um da überhaupt eine Chance zu haben, als Normalsterblicher sowieso. Aber du musst das Ganze ja auch immer kontern. Da ist ja dann jetzt die Frage, wie schafft man das, sich so viel Wissen in so viel unterschiedlichen Disziplinen anzueignen? Denn natürlich, wenn man sich für irgendwas interessiert, dann fällt einem das leicht. Also ich tue mich relativ leicht damit, mir Wissen über börsennotierte Unternehmen anzueignen, weil es mich interessiert. Und ich weiß auch immer noch, wer zum Beispiel das 2:1 2001 im Halbfinal-Rückspiel Bayern München gegen Real Madrid damals noch im Olympiastadion in der Champions League geschossen hat. Das war Jens Jeremies, ja, weil es mich irgendwie interessiert. Aber da gibt es ja jetzt so viele Themen, die dich vielleicht gar nicht interessieren. Trotzdem musst du da Wissen ja drauf haben, sonst brauchst du gar nicht zu quizzen. Wie schafft man das?
Also glücklicherweise ist es nicht so, dass ich morgens sitze, 8 Uhr Chemie, dann geht's weiter um 9.30 Uhr mit Physik. Also auch für mich ist die Schullaufbahn hier beendet und ich muss mich glücklicherweise nicht dazu zwingen, etwas zu lernen. Also bei der Weltmeisterschaft beispielsweise, sie besteht ja aus 240 Fragen und die letzten Jahre habe ich immer in Deutschland am besten abgeschnitten und habe, du kannst ja mal raten, wie viel Prozent der Fragen habe ich richtig beantwortet?
Naja, also ich weiß, in der Schule musste man ja immer überhaupt das Klassenziel zu erreichen, 50% zu haben. Das war dann, glaube ich, eine 4. Mhm. Ja.
Und also für eine 1, glaube ich, brauchte man 95%. Jetzt denke ich mal, naja, vielleicht 75%.
Sehr gut. Also ich sag mal, dementsprechend habe ich mit einer 4 gewonnen und das beste Ergebnis erzielt. Ich habe 50% der Fragen richtig beantwortet. Da sieht man, Mut zur Lücke, da ist immer noch so viel da. Erstmal ist man leicht demütig, immer wenn man so eine Quizmeisterschaft macht, weil man sieht, was man nicht weiß. Ist aber auch für mich der Anreiz. Ich quizze gerne, weil jedes Mal mir aufgezeigt wird, was ich noch wissen kann und lerne dabei etwas. Also man muss eine positive Einstellung zum Lernen haben. Und ich habe so ein inneres Belohnungssystem. Jedes Mal, wenn ich etwas Neues fahre, lerne, dann habe ich so ein Glücksgefühl. Ja. Das ist etwas, also sich wirklich da treiben. Ich meine, das hat jeder von uns, Dopaminausstoß, die einen eben, wenn sie Sport machen, die anderen, wenn die Wohnung schön aufgeräumt ist. Und im Prinzip muss man sich quasi da dahin bringen. Und das kann man bewusst steuern. Ja.
Gibt's für dich denn diese Situation, dass du sagst, also du warst jetzt bei so einer Quiz-Olympiade, bei irgendeinem Wettbewerb und hast festgestellt, auch eigentlich lief das ganz gut, du hattest oft deine Dopaminausschüttung, aber irgendwie, da gibt's ein Thema, was weiß ich, Chemie oder lateinamerikanische Musik oder chinesisches Essen, wo du absolut nicht fit bist und wo du dann sagst, also da muss ich mich jetzt mal so ein bisschen reinwühlen, reinwuseln. Das stellen wir ja auch im täglichen Leben fest, ja, auch vielleicht mit Tools, die man auf der Arbeit hat. Hast du da irgendwie so ein paar Tipps und Tricks, wie man sich so einem Thema annähert, was einen vielleicht erstmal nur peripher interessiert, wo man aber weiß, hey, ich muss da jetzt noch ein bisschen was tun?
Ich glaube, wenn ich irgendwie festmachen müsste, wie bin ich der geworden, der ich bin und wie bin ich so weit gekommen, ist das eine die identitäre Ebene, also dass ich von mir selbst erwarte, das zu wissen, weil dann habe ich gleichzeitig schon so ein Anreiz, weil sonst gucke ich morgens in den Spiegel, bin unzufrieden. Aber ich werde zufriedener, wenn ich auf diesen Gebieten mehr weiß. Das ist natürlich etwas mit Erwartungshaltung, die von mir selbst ausgeht, aber auch von meinem Umfeld. Das andere ist, jedes Thema ist potenziell interessant. Wir können uns das interessant machen, wenn wir Brücken schlagen zwischen den Themengebieten, die mich bereits interessieren, und Themengebieten, die mich nicht interessieren. Nehmen wir mal, du interessierst dich für Fußball, vielleicht aber nicht für Physik. Du könntest dich dem Ganzen aber annähern, indem du guckst, was ist denn dieser Magnus-Effekt, und schaust dir ein Freistoß-Tor von Roberto Carlos an. Und dann guckst du und dann möchtest du sagen, ich möchte es hier vielleicht mal irgendwie ausrechnen, wie quasi der Ball und der Luftwiderstand und so, wie das zusammenhängt. Und dann hast du ein Praxisbeispiel, Fußball, ähnlich Statistik. Viele, die mit Mathe nicht so viel am Hut haben, die können das über Fußballergebnisse vielleicht so ein bisschen sich Dinge errechnen. Ist natürlich ein bisschen schwierig. So, das soll nicht heißen, dass man es voraussagen kann, aber so ein bisschen angucken, mit Zahlen spielen.
Es gibt ein Gefühl für Zahlen auf jeden Fall. Das sehe ich bei meinem Sohn. Ja, seit der so voll jetzt in diesem Fußballfieber ist und ständig sich die Tabelle anschaut, Tordifferenz hier, wie viele Tore darf man da noch schießen, dass die Tordifferenz wieder ausgeglichen ist. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
Biografien lesen, ja, über Maradona oder über Pelé, und gleichzeitig lernt man so ein bisschen was über brasilianische Geschichte, vielleicht auch was über Wirtschaft, ja. Also das gibt so viele, viele Möglichkeiten, sich Themen zu nähern.
Also sind wir jetzt so ein bisschen schon doch, wenn wir aus der Investmentwelt drauf gucken, bei dem, was Peter Lynch, der legendäre Manager des Magellan Fund, uns gelehrt hat. Der hat ja in den 80er Jahren Renditen von 30% per annum eingefahren, hat dann mehrere Bücher geschrieben, und einer seiner Ratschläge ist halt, mit offenen Augen durch die Welt gehen als Investor. Ja, und das geht dann natürlich auch so los, wenn man über Quizze oder wenn man generell Wissen so aneignen will.
Genau so ist es. Das ist natürlich eine Phrase, die muss man mit Leben füllen, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Das bedeutet aber tatsächlich auch, dass du dich einfach fragst, wer ist denn dieser Magellan? Nach wem hat das benannt? Also immer davon ausgehen oder immer sich selbst fragen, quasi immer so ein Ping-Pong-Spiel im Kopf haben und sich selbst quizzen und sagen, kann ich darauf kommen? Ich lerne zum Beispiel extrem viel im Alltag. Ja, ich gehe die Straßen entlang und frage mich, nach wem ist denn diese Straße hier benannt worden. Ja, wir sind jetzt hier in der Saarbrücker Straße. Ja, gut, das kennen vielleicht wieder, aber andere würden fragen, wo liegt denn überhaupt Saarbrücken?
Ja,
ja, vielleicht.
Ist sogar eine Landeshauptstadt,
ja, eines kleinen Bundeslandes. Vielleicht, wie sieht denn Saarbrücken überhaupt aus? Ja, und dann sieht man da eine Autobahn am Wasser oder so.
Das ist natürlich toll.
Ja, das ist besonders. Da kann man so einiges rauskriegen. Wenn man einkaufen geht, man findet so viel. Man kann sich immer mal fragen, okay, wo kommt dieser Name des Unternehmens überhaupt her? Ich kann jetzt zum Beispiel auch mal, ja, welche weltbekannte Marke ist denn nach einem Verdauungsenzym im Magen benannt worden? Weltbekannt.
Oh Gott, weltbekannt. Das ist jetzt irgendwie Actimel.
Nein.
Okay, auch da. Ich muss die weiße Karte ziehen.
Pepsi.
Pepsi.
Ja, also Pepsin oder Pepsin-Gen Pepsin, okay. Dann. Ne?
Okay.
Dann machen wir gleich weiter mit der nächsten Frage. Okay, übersetze bitte mal 3 Rauten ins Japanische. Man kann zum Beispiel sprachlich verdammt viel lernen.
3 Rauten, mhm. Das ist wahrscheinlich auch jetzt wieder eine Marke.
Das ist wieder eine Marke, ja. Siehst du auf der Straße.
Sehe ich auf der Straße, eine japanische Marke. Mitsubishi.
Wunderbar.
Ja, es hat eben, ja, es hat eben 3 Rauten im Logo.
Ja, naja, aber okay. So muss man das zum Beispiel, eine okay. Frage, die man so quiztechnisch stellen kann, diejenigen, die Japanisch auch gelernt haben, wissen Ichni San. San ist aber was anderes. Komisch. Im Japanischen zählt man anders. Gibt es viele Zahlwörter. Oder
in der Börse muss man natürlich dann richtig aufpassen, wenn man jetzt sagt, okay, Mitsubishi, ja, gibst es ein in die Ordermaske, stellst fest, es gibt eine ganze Reihe von Mitsubishi. Es gibt Mitsubishi, ja, Motors, es gibt Mitsubishi, genau. Das Handelshaus, es gibt Mitsubishi Heavy Industries, einen der Rüstungshersteller. Ne? Da muss man dann schon wieder drauf gucken. Also genau. Dann taucht man plötzlich ein.
Ist tatsächlich ja was auch, dann lernt man was über die japanische Wirtschaft, weil es ja so Konglomerate dort gibt, auch in der koreanischen Wirtschaft.
Genau, ne? Die Chebol Trust.
Genau. Chebol ist denn benannt nach 3 Sternen.
Okay, und dann kommst du irgendwie, ja, dann kommst du immer so weiter. Dann bist du bei Samsung, genau. Und dann liest du vielleicht was über Autos oder du liest vielleicht was über Elektronik oder über Halbleiter und dann immer sofort. Wie schaffst du es, das dann trotzdem zu fokussieren, was du so alles liest und das auch irgendwie in deinem Hirn so zu ordnen, dass du das dann wiederfinden kannst? Weil man kann ganz viel lesen, aber das rauscht dann trotzdem so durch, wie bei mir das Chemiewissen. Sorry, Herr Sombeck, aber es ist so, ja, nach der Schule habe ich Chemie komplett vergessen. Ich kann nichts mehr. Aber du behältst das ja irgendwie. Du sortierst das im Hirn, du speicherst das ab. Was gibt's da für Tricks?
Also natürlich vergesse ich auch Dinge. Das gehört einfach dazu und ich ärgere mich über mich selbst, aber das ist ganz, ganz normal. Nicht, dass das Hirn denn Platz schaffen muss, sondern wir merken uns Dinge, wenn wir sie auch wiederholen. Ich werde oft gefragt, ob ich mir die Dinge merke, wenn ich sie einmal lese, einmal höre. Nein, auch ich wiederhole sie. Sei es, weil ich dann bei gefragt, gejagt eben nochmal darauf stoße, weil die Frage mir gestellt wird. Ich habe ja im Prinzip ein Trainingsprogramm durch die Fernsehauftritte oder durch die Meisterschaften. Natürlich wiederholen sich Dinge, nicht dieselbe Frage, aber Dinge, die quasi dann verfestigt werden. Oder ich gehe halt die Straßen entlang und stoße wieder auf einen Namen. Ja? Also ich habe einfach eben einen ständigen Wiederholungsprozess, ohne dass ich das bewusst mache oder dahin leite, aber so wie ich lebe. Das kann man natürlich bewusst machen, indem man Karteikarten nimmt. Das ist die bittere Wahrheit.
Machst du das?
Nein, bisher nicht. Müsste ich aber vermutlich machen, weil die Konkurrenz schläft nicht und wir sind gerade im Prozess, dass die, sagen wir mal, viele Quizzer damit anfangen oder einige schon machen und dann haben die, sag ich, 100.000 Karteikarten und man sieht dann, dass sie besser werden.
Das sind dann wirklich Karteikarten, so physisch, oder ist das dann irgendwo im Computer einfach so eine Sammlung mit Notes, die man dann ja auch irgendwie verlinken kann und die ganzen Querverweise machen kann? Oder ist das wirklich noch so ein klassisches
Physisch? Ich glaube, physisch macht das niemand mehr, sondern es gibt da beispielsweise Anki als App. Und das Tolle an Anki ist, dass man da eben einstellen kann, wie viele Karten möchte man am Tag spielen, und dass Anki dann auch, naja, sag mal, weiß, wann man am besten so eine Wiederholung macht. Also gibt ja auch so Vergessensverläufe und darauf ist es eingestellt, dass man optimalen Zeitpunkt auch einstellen kann, wann man so Dinge wiederholt. Weil es bringt jetzt nicht, wenn wir jetzt irgendwas lernen wollen und das jetzt 10-mal hintereinander jetzt machen, sondern wir sollten am besten morgen und dann 3 Tagen und dann, sagen wir mal so, Spaced Repetition, dass die Abstände immer größer werden und irgendwann ist es dann fest. Und ich versuche eben so vielfältig zu lernen wie möglich. Also ich sitze nicht da und lese den ganzen Tag Bücher, sondern eben ich gehe in Ausstellungen, ich höre Podcasts, ich gucke Fernsehen, YouTube und ich versuche auch eben sinnesmäßig so vielfältig wie möglich zu lernen.
Was heißt sinnesmäßig?
Also es ist tatsächlich so, dass wenn ich etwas über Kulturen lese, dass ich dann gucke, okay, gibt es da Gerichte, die ich noch nicht gegessen habe. Ich habe auch so eine Zwangshandlung, wenn ich im Restaurant sitze, die gesamte Karte lesen muss. Und am besten bestelle ich denn das, was ich noch nie gegessen habe. Ich war als Kind exakt das Gegenteil. Ich war 3 Wochen im Italienurlaub, habe jeden Tag Spaghetti gegessen, 2-mal. Und irgendwann habe ich angefangen, mich zu öffnen und habe eine bewusste kulinarische Horizonterweiterung.
Es gibt noch Hoffnung für meinen Sohn.
Ja,
okay.
Ja. Bedingt, ja, ja, ja. Und so mache ich das dann auch grundsätzlich, dass ich dann bewusst sage, okay, jetzt höre ich mir mal die Spotify Top 50 an. Ja, und du wirst erstaunt sein, was so in den Charts wiederzufinden ist, weil die Welt fragmentiert sich immer mehr. Und ich meine auch unser Musikgeschmack, der stagniert dann mit dem Alter. Und ich in Anführungszeichen zwinge mich, aber mir macht das durchaus Spaß, dass ich dann durch so ein Habit, dass ich sage, ich höre das, versuche das einmal im Monat die Top 50 mir anzuhören, stoße ich auf neue Musik. Und manchmal ist es so, erst wenn du dich mit Sachen beschäftigst und exponierst, dass die Sachen dann interessanter werden.
Okay, also ja, dann liest du dann auch was über den Künstler oder die Künstlerin, vielleicht über die Instrumente, über Rhythmus.
Lese, aus welcher Stadt kommt die Person, und dann lese, ach, da war ich schon mal. Dann habe ich gleich ein Bild, weil ich in dieser Stadt schon mal war oder weil ich was anderes damit verbinde. Versuche also über alle möglichen Dinge zu haben. Und es ist auch physisch so, unser Gehirn ist ja eingeteilt in verschiedene Zentren, also ein Sehzentrum, Hörzentrum mit Neuronen, die, naja, so spezifische quasi Aufgaben haben. Und man hat auch mal untersucht, an der Uni Bochum vor einigen Jahren, ist das Gehirn von Menschen mit sehr guter Allgemeinbildung anders als das Gehirn von Menschen mit nicht so guter Allgemeinbildung. Tatsächlich haben einen Unterschied festgestellt. Zuerst wurde ein Wissenstest gemacht, dann wurden die Leute in die Röhre geschickt, Magnetresonanztomographie. Und es ist nicht so, dass das Gehirn größer ist und auch nicht die Oberfläche unbedingt größer, sondern die Vernetzung, vereinfacht gesagt, zwischen den verschiedenen Hirnregionen ist besser. Und ich glaube, das kann man bewusst steuern. Und wie so oft, viel hilft viel. Je mehr ich weiß, desto besser kann ich mir die Dinge auch merken. Das heißt, das Schlimmste, was man machen kann, ist sagen, ja, ich kann es ja sowieso googeln oder ChatGPT und auslagern, weil dann wird es immer schlimmer. Das ist ein Teufelskreis. Umso schlechter kann ich mir die Dinge dann merken. Es gibt ja auch so einen Google-Effekt, der sagt, wenn ich weiß, ich kann mir was schneller googeln, merke ich es mir sowieso schlechter. Ja, aber es heißt aber auch, je weniger Vorwissen habe, je weniger Wissen habe, desto weniger Anknüpfungspunkte habe ich. Weniger Kategorien habe ich, ja. Also du kannst dir sehr gut Dinge merken aus dem Wirtschaftsbereich, ja. Wenn man dir also eben eine Zeitung vorlegt oder du Wirtschaftsnachrichten hörst, bleibt bei dir viel mehr hängen, weil du so viel Wissen hast. Also die Merkfähigkeit steigt mit dem Vorwissen. Was Anknüpfpunkte? Das ist ja ganz offensichtlich. Wenn ich historisches Wissen habe und ich erfahre, was im Jahr 1789 passiert ist, kann ich es ja einordnen, wenn ich weiß, was 1800 und was 1780 passiert ist. Ich kann es ja irgendwie festmachen.
Also wo wir gerade bei Jahreszahlen sind, du, kleine Frage eingestreut. Ja, DAX kennen wir alle.
Ja.
Der deutsche Aktienindex. Heute 40 Unternehmen. Als er gestartet wurde, zum 31.12.1987, waren es nur 30 Unternehmen. Die Frage ist jetzt, welches dieser drei Unternehmen, die ich dir gleich sage, war schon zum Start mit dabei? A, SAP, B, die Münchner Rück, C, die Allianz.
Also 87 hätte ich sogar sagen können, verdammt nochmal. Auch das ist so ein Fakt, den ich eigentlich erwarte, von mir selbst zu wissen. Und jetzt kommt eben so ein leichtes Enttäuschungsgefühl bei mir hoch. Also ich meine, auch das ist emotionale Verknüpfung. Ja, es darf natürlich nicht zu schlimm sein, dieses Gefühl. Es ist ja katastrophal, dass ich das jetzt nicht sofort beantworten kann, aber ich sage einfach mal Allianz.
Ja, in der Tat, ja. Die Allianz, denn SAP kam erst 1995 rein und die Münchner Rück sogar erst 1996. Und heute sind die Unternehmen alle unter den Top-Werten des DAX, nicht nur aktuell von der Performance, sondern auch von der Größe. Da sehen wir mal wieder, der Index als sich selbst aktualisierendes System. Und zum Index und zum ETF kommen wir ja gleich noch. Aber ich wollte nochmal zurück auf ein Thema, was du eben so kurz gestreift hast, Allgemeinbildung. Ja, und das ist ja so in diesem klassischen Bildungsbürgertum immer so, dass man sagt, naja, das muss man wissen. Ne? Und jetzt ist dann auch der Besserwisser hergegangen und hat gleich in zwei Bänden in einem wirklich knalligen Ton gesagt, als Spiegel-Bestseller-Autor sogar, alles, was sie wissen müssen. Naja, gut, es steht noch so ein kleines Fass davor, ne, wenn man dann genauer hinguckt. Aber ist das nicht ziemlich anmaßend, dass du sagst, hey, ich stelle mich hier hin und ich sag dir, was du wissen musst, weil steckt ja auch irgendwie so drin, naja, wenn du das nicht weißt, dann bist du blöd.
Absolut. Was für eine Hybris. Habe ich immer all denjenigen vorgeworfen, die das bereits vor mir gemacht haben. Es gibt da den Dietrich Schwanitz, ein Literaturwissenschaftler, Anglist, der hat Bildung, alles, was man missen muss, damals geschrieben.
Das war auch so ein Bestseller, ne?
Über
Monate auf Platz 1. Marcel Reich-Ranicki hat damals der Literaturpass, hat man gesagt, alles, was sie lesen müssen. Jetzt im Spiegel, Mitte März, gab es auch wieder eine Titelstory, die 100 wichtigsten Bücher, auch so immer unterschwellig. Also das muss man eigentlich gelesen haben und immer so dieses schlechte Gewissen. Also wenn man das jetzt nicht gelesen hat, dann bin ich eigentlich nicht irgendwie so vollgehörig bei den Gebildeten dabei.
Ja, das ist natürlich Quatsch. Ich stehe sehr oft auf der Bühne, also öffentlich, also mit meinem Programm oder eben bei Keynotes etc. Und dann mache ich immer diesen Praxistest und frage, wer hat denn A, den Schwanitz gelesen, also wer hat den, dann melden sich einige, und wer hat den wirklich gelesen, dann meldet sich kaum jemand. Ja,
aber der sieht gut aus im Bücherregal. Genau, das ist wie in so Lehrerhaushalten, wenn du reinkommst und der liegt dann gleich schon am Eingang in der Garderobe, die Zeit. Ne? So dick, ja, wofür man auch sehr viel Zeit braucht, dann weißt du sofort so Respekt, oh wow, hier wird die Zeit gelesen, aber die wird dann nach einer Woche durch die neue Ausgabe ungelesen ersetzt.
Ja, das ist ja auch, diese Bücher nennt man ja Verlagswesen durchaus auch mal Verlegenheitsgeschenk. Macht sich gut, ne? Kauft man, hat man was zu Weihnachten und.
Ach so, Verlegenheitsgeschenk ist nicht so nach dem Motto hier, du hast es nötig.
Ja, genau, darf man nicht so wahrnehmen dann. Und ich habe erst mit mir gerungen, schreibe ich so etwas, ich habe das Angebot bekommen, beziehungsweise die Idee ist der Verlag auf mich gegangen, und ich dachte, mein Gott, ich habe denen ja immer diese Hybris vorgeworfen. Und dann habe ich gesagt, komm, das irgendjemand anderes macht, eigentlich. Auch muss ich mal sagen, bin ich ja prädestiniert als jemand, der sich beruflich damit ja beschäftigt. Und ich mache mir ja auch viel Gedanken auf dieser Metaebene, was ist Allgemeinbildung, was muss man auch können, weil wir leben ja in Zeiten, wo dieser Kanon immer mehr aufbricht, ja, wo wir immer mehr auf unseren Wissensinseln sind, ja, weil sich Media das fragmentiert. Ja, es gibt Leute, die kein Fernsehen mehr gucken, ja, schade, aber die, und überall findet irgendwelche andere Sachen finden statt.
Weil wir auch beruflich konditioniert werden, was Wissen angeht, immer spezieller zu werden. Also wenn du es in der Medizin siehst, ja, also es gibt natürlich noch den Allgemeinarzt, den Internisten, aber die Fachärzte, dann auch wirklich spezialisierte Praxen, die sind häufig auch kommerziell deutlich erfolgreicher.
Ja, und weil es auch in dem Universalwissen, ne, sowohl was Allgemeinbildung betrifft, als auch aber auch Medizin oder auch Unterkategorien, ja, nicht mehr gibt. Das ist einfach alles zu kleinteilig geworden. Allerdings der Fehlschluss wäre zu sagen, ja gut, ich beschäftige mich nur noch mit quasi Spezialwissen, weil man dann vielleicht auch nicht mehr über den Tellerrand blicken kann, weil man dann keine gewisse Impulse nicht mehr kriegt, nicht weniger kreativ ist etc. Also es gibt noch gewichtige Argumente, sich breit aufzustellen.
Auch in Zeiten von KI?
Ja, also das eine ist ja quasi das Wissen, was wir haben, ist die Brille, durch die wir die Welt wahrnehmen. Ja, also je mehr Wissen ich habe, desto weiter, desto differenzierter kann ich sehen. Und ja, mittlerweile gibt es zwar auch Brillen, ja, gewisse Brillen, wo man quasi dann mit KI und mit anderen Dinge analysieren kann, und da werden wir auch noch hinkommen, aber wir wollen ja unser Hirn nicht ausleihen, wir wollen ja weiterhin nutzen, und dafür brauche ich dieses Wissen, manchmal auch ganz faktisches Wissen, um uns orientieren zu können, und wie ich ja schon gesagt habe, um Wissen überhaupt auch aufbauen zu können, lernen zu können. Lernen ist ein Prozess, den man nicht verlernen darf, und wir wissen ja nicht, was in 10 Jahren vielleicht bedeutend ist. Insofern darf man da nie raustreten, denn hat das natürlich eine soziale Komponente. Über je mehr Wissen du verfügst, desto bessere Gespräche kannst du führen, desto mehr Anknüpfungspunkte hast du. Ja, du kannst ja zum Beispiel sehr gut über Fußball reden, über Börse, aber stell dir vor, du kannst über jeden Bereich irgendwie ein Gespräch führen. Ja, wir reden natürlich manchmal, das Wetter ist ganz schlecht oder so, aber wir wollen natürlich auch andere Gespräche führen. Und insofern, ich habe in der Regel gar kein Problem, auf einer Party mit den Leuten nicht nur ins Gespräch zu kommen, sondern zu bleiben. Das ist ein Wert an sich. Aber hier die Besserwisser-Regel nochmal, ne, nicht damit angeben, sondern einfach nur interessante Gespräche zu führen. Und dann hat es natürlich auch einen gesellschaftlichen Wert. Gerade insbesondere eine Demokratie lebt davon, dass man nicht nur engagierte Bürger hat, sondern Bürger, die eine, ich sag mal, realistische Vorstellung von unserer Gesellschaft hat. Und dazu gehört halt auch nicht nur, ja, Kanon, Goethe und Schiller zu lesen, die sagen uns vielleicht gar nicht so viel über unsere heutige Gesellschaft, sondern vielleicht auch mal zu wissen, wer Capital Bra ist, ja.
Ja, oder wie gewisse Dinge funktionieren, was ein Halbleiter ist, diese technischen Themen, wo man ja gerade in Deutschland im klassischen Bildungsbürgertum immer so sagt, naja, das kann ich nicht so, ja, ist nicht so meins, ja.
Richtig.
Dürftest du auf so einer Bildungsbürgerparty jetzt nicht sagen, ich habe den Faust nicht gelesen, dann bist du einfach komplett unten durch, die Taz hat das mal geschrieben, aber wenn du sagst, Mathe war eigentlich irgendwie nie so meins, dann lacht jeder so, meins auch nicht. Und
das ist katastrophal.
Diese Verachtung von Naturwissenschaften ist natürlich schon ein Problem in dieser Gesellschaft.
Gesellschaft.
Absolut. Und da müsste man mit einem anderen Anspruch an die Sache gehen, ja.
Deswegen diese Breite natürlich schon wichtig. Und du hast jetzt ja ein paar Faktoren genannt, dass es wichtig ist im Beruf, dass es wichtig ist, auch Informationen zu interpretieren, ja, dass es zu interagieren ist. Und du hattest vorher noch ein spannendes Thema so zwischenzeitlich. Ja, ich bin ja Sportler, Denksportler und ich muss ja trainieren. Ist ja interessant, dass du dich jetzt, obwohl du Fernsehpersönlichkeit bist, nicht als Künstler, als Entertainer primär wahrnimmst, sondern zunächst primär mal als Sportler dich siehst. Und dann geht's ja darum, nicht nur die Muskeln hier am Arm zu trainieren, sondern auch die da oben. Auch mit Blick auf die immer längere Lebenszeit wahrscheinlich, ne? Weil wenn wir da oben fit sind, macht die Restlebenszeit mehr Spaß im Zweifelsfall.
Ja, aber dazu gehört aber auch die physische Aktivität, ne? Das Sport. Also tatsächlich ist es so, das wissen wir jetzt so seit 20, 30 Jahren, Neurogenese, Nervenzellen entwickeln sich auch im Alter. Kann man aber auch bewusst fördern, indem man eben sich sportlich betätigt, indem man aber auch genügend schläft und sich gut ernährt. Also ich sag mal immer, wenn man einen von den drei Sachen am Tag beherrscht, hat man schon einiges erreicht.
Aber nur das Wissen reicht ja eben auch nicht, ne? Man muss dieses Wissen ja dann auch irgendwie anwenden können. Also wenn ich wieder zum Fußball zurückgehe, kommt mir da ein Zitat von Peter Neururer in den Sinn. Langjähriger Fußballtrainer, der sagte mal, wenn wir unter allen Fußballtrainern ein großes Quiz veranstalten, wer am meisten weiß über Taktik und über Psychologie und derjenige, der die meisten Punkte kriegt, der kriegt den besten Club. Da müsste ich eigentlich Trainer bei Real Madrid sein. Das Problem ist, Peter Neururer hat in seiner langen Karriere so Vereine wie Hannover 96, Schalke 04 und Alemannia Aachen trainiert. Was hat da gefehlt? Ganz, ganz viel Wissen, aber trotzdem nicht durchgestartet. Ist Wissen nur so die notwendige Bedingung, nicht die hinreichende?
Naja, es gibt ja einige notwendige Bedingungen, nie reicht eine zu hinreichenden aus, mit Sicherheit. Ich meine, wenn ich keinen Ehrgeiz habe, dann habe ich auch schon mal ein Problem, wenn ich die Überstunden nicht mache, wenn ich das Networking nicht mache. All das sind ja Dinge, die zum beruflichen Erfolg dazugehören. Also Wissen ist natürlich nur eine Komponente, ähnlich wie ich immer sage, Wissen ist ein Schutz vor Fake News. Ja, aber wenn ich natürlich über andere Medienkompetenz nicht verfüge oder wenn ich grundsätzlich auch ein bisschen naiver bin oder sowas. Ich meine, wir sind auch alle, die einen sind skeptischer, die anderen gutgläubiger. Ja, dazu gehört viel, viel mehr. Also Wissen alleine schützt nicht und Wissen alleine bringt es ja auch nicht, weil ansonsten, vor allem wenn ich es zur Maxime mache und den ganzen Tag nur Wissen mir aneigne, aber mich nicht zeige, ja, das gehört ja auch dazu.
Das heißt, also Wissen zu teilen. Du musst rausgehen. Du hattest ja dann sozusagen das Glück, dass du mal dem Fernsehen aufgefallen bist.
Und da habe ich tatsächlich dann ein Casting gemacht, um nochmal die Eingangsfrage zu kommen. Da habe ich wurde ich angeschrieben. Ich weiß das noch, als ob es gestern gewesen war, im April 2012, ob ich mir vorstellen könnte, an einer, also die deutschen Adaption der britischen Volkssendung The Chase. Also ich kannte natürlich schon The Chase und meine jetzigen Kollegen haben mich empfohlen, weil sie mich von der Europameisterschaft kannten. Und dann zum Glück fiel ich gut auf. Und von da an ist es eine Erfolgsgeschichte und ich bin unfassbar dankbar, weil ich nicht geglaubt hätte, dass diese Sendung so lange so erfolgreich läuft. Die Leute glauben ja an Wer wird Millionär und dann, ach ja, so Sendung läuft ja immer. Aber man sieht nicht diesen Fernsehfriedhof aus all den Formaten, die es nicht über 1, 2, 3 Staffeln geschafft haben.
So ein bisschen wie an der Börse.
Ne? Ja, natürlich.
Survivorship Bias. Ja, du siehst in den Indizes eigentlich ganz oben dann vor allen Dingen die Erfolgsstories, aber die ganzen Firmen, die so im Laufe der Jahre so hinten runterfallen und die eigentlich von der Performance negativ sind, die sieht man nicht. Und das ist ja auch das Spannende. Ich habe das ja öfters schon mal zitiert, die Forschungsarbeiten von Henrik Bessembinder, der nämlich nachgewiesen hat seit 1926, das, was wir so als durchschnittliche Aktienrendite kennen, so diese 7-8%, die kommen tatsächlich aus rund 4% der börsennotierten Unternehmen, die richtig gut gelaufen sind. Die anderen sind eben dann per Saldo ein Nullsummenspiel. Und dann musst du dir halt jetzt die Frage stellen, willst du denn entweder versuchen, diese einzelnen Unternehmen zu finden oder sagst du, ach nee, ich suche nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern ich kaufe gleich den ganzen Heuhaufen. Das sagte Jack Bogle, der Pionier des Index-Investments. Ja, John C. Bogle, aber man nennt ihn auch Jack Bogle.
Ja, also da habe ich nämlich nur eine Frage für dich, aber dann damit du
Na komm, hau
raus. Die Frage war ja, John C. Bogle hat quasi welchen Dienstleister oder welche Unternehmen gegründet.
Vanguard, richtig, das ja. ist sein Lebenswerk. Ja. Er ist ja vor gar nicht allzu langer Zeit gestorben, war ja fast so alt, wie Warren Buffett heute ist und hat dieses Lebenswerk Vanguard hinterlassen, hat die ersten Indexfonds begeben, allerdings nicht den ersten börsengehandelten ETF und also ETF Ultra, ne? Ja, wann ist denn der erste ETF in den Börsenhandel gestartet? So vielleicht erstmal so eine grobe Richtung.
Dann möchte ich jetzt
nicht. Okay, dann gebe ich dir was vor. Ja. 1993, 1987 oder 1982?
1993.
1993, in der Tat.
Spät,
ne? Ja, so spät. 1993, das war der State Street Spider Index Fund ETF auf den S&P 500 an der Wall Street, ganz klar auf den Leitindex. Ging damals los mit 6,5 Millionen Dollar. Wow. Und heute haben ETFs weltweit ein Volumen von 15 Billionen Dollar. Das ist diese Geschichte. Und die ging tatsächlich erst 1993 los. Jetzt aber nochmal ganz kurz zurück, bevor wir zum Thema ETF und ETF Ultra kommen. Das waren jetzt so drei Antwortmöglichkeiten. Und du warst ja zuerst nicht sicher. Und wir haben ja häufig diese Situation, dass wir zum Beispiel in irgendwelchen Tests oder auch innerbetriebliche Fortbildung, wo wir irgendwie zeigen müssen, wir haben uns fortgebildet, müssen den Nachweis erbringen. Wir kriegen Multiple Choice, auch in Prüfungen oder so. Ne? Bootsführerschein war das auch so. Und jetzt ist man nicht ganz sicher. Gibt's da irgendwie von dir so ein paar Tricks, wie man so Multiple Choice am besten angeht?
Es ist sehr abhängig davon, wer die Fragen schreibt und wie gut die Fragen sind. Also ich kann dir hier an dieser Stelle schon mal ein Kompliment aussprechen. Die Auswahlmöglichkeiten sind gut, aber es ist auch nicht besonders einfach. Ne? Das ist ja die Auswahl zum Beispiel Amsterdam, Brügge und Hamburg. Es war irgendwie so alles so vorstellbar, ne? Als Handelsmetropolen, zumindest Brügge damals. Das ist so ein bisschen, also es hilft auch hier wieder, mit mehr Wissen kann ich Dinge ausschließen. Das sind ja gute Antwortmöglichkeiten, dass man sagt, okay, beispielsweise gefragt, in welchem EU-Land? Und dann eine der Antwortmöglichkeiten ist, ein Land, was nicht in der EU ist, kann ich daraus schon mal eine 50-50-Frage machen. Ja. Manchmal hilft es zu überlegen, sich hineinzuversetzen in die Fragen schreiben. Ja. Also das ist zum Beispiel, ich sitze ja oft dann bei Gefragt, Gejagt und frage mich dann, okay, will jetzt jemand hier eine Falle entwerfen, will jemand mich kriegen? Es ist schwierig, es ist wirklich abhängig davon, was macht man gerade einen Bootsführerschein, da kann ich leider nicht viel zu sagen, ja. Und SAT in den USA auch anders, also für viele gibt es ja auch tatsächlich gute Material, um sich darauf vorzubereiten. Es hilft auch hier, je mehr man weiß, desto eher kann man Dinge ausschließen und einfach die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Das ist die bittere Wahrheit. Und ansonsten, manchmal ist es so the odd one out, ja. Wie kommt man sonst auf so eine Antwortmöglichkeit? Also irgendwas, was nicht naheliegend ist. Also entweder ist der Autor der Frage so schlecht, dass er irgendwas Absurdes reinmacht, aber oftmals ist es so, hätte er sich jetzt gar nicht ausdenken können, das ist jetzt eine überraschende
Frage. Okay, also es hilft auch noch den Fragensteller natürlich irgendwie zu kennen, was
ja, bei sich in, also wenn es noch Menschen gemacht ist, ja, einige versuchen das ja mittlerweile tatsächlich über KI.
Ja, KI hat mir auch so ein paar Fragen vorgeschlagen für dich. Also ChatGPT habe ich gefragt, aber dachte ich, nee, das ist alles zu einfach. Damit kannst du nicht den Besserwisser quälen. Das ist zu wenig.
Ja, wobei ja auch hier, ne, der neue Job des Prompt Engineers, ne, kann man ja auch ChatGPT kann schon schwerer, aber die sind noch nicht so kreativ, haben noch nicht so ein Gefühl dafür.
Da fehlt dann eben doch die Emotion, da fehlt so ein bisschen so auch dieses, die Lust darauf, richtig, den anderen zu kitzeln.
Menschliche, emotionale Intelligenz, in andere Köpfe hineinzugucken. Also tatsächlich, oftmals, ich habe ja festgestellt, ich habe ja diesen Quizverband und diese Quizszene aufgebaut. Jeder, der hier zuhört, ist herzlich eingeladen mitzumachen. Wir haben mit 8 Leuten gestartet, dann sind jetzt 1300 in 50 Städten Deutschlands aktiv. Richtig, mit allen möglichen Meisterschaften.
Internetadresse ist wie?
Quizverein.de.
Quizverein.de. Ja. Schaut mal drauf, wenn ihr auch Besserwisser seid. Schlaubi-Schlümpfe, Klugscheißer oder wie immer man das nennen möchte.
Und da habe ich Folgendes festgestellt, weil ich ja 12 Jahre dafür verantwortlich war, wer die Fragen schreibt. sind, also es gibt schon eine Korrelation zwischen wie viel man weiß und was für Fragen man, also wie gut man einschätzen kann, ob eine Frage schwer oder nicht schwer ist. Je mehr man weiß, desto eher verfügt man über die Mittel, eben einschätzen zu können, ob andere das wissen oder nicht. Also auch hier diese Einschätzung, dieses in andere Köpfe hineinblicken, ja, ist schon was. Ich, um nochmal zurückzukommen auf die Frage, was Allgemeinbildung, noch hinzufügen. Ich habe ein großes Problem mit dieser Vorstellung, Allgemeinbildung ist nur immer dieses Normative. Also wenn man den Literaturpapst fragt, dann sagt er halt Goethe, Schiller, Shakespeare. Und dann fragst du mal in die Runde, wer hat denn in den letzten 12 Monaten was von diesen drei Herren gelesen? Und dann melden sich wieder sehr, sehr wenige. Und ich mache dann immer bei Auftritten die Gegenprobe und zeige dann eben ein Bild von Dieter Bohlen und frage, wer hat was von Dieter Bohlen gehört? Oder wer hat, ich bin ein Star, hat mich hier rausgeguckt? Und dann melden sich eben mehr, die sich in dem Moment auch trauen, das zuzugeben. Und das ist eben auch Teil der Wirklichkeit. Deswegen plädiere ich dafür, wenn man über Allgemeinwissen, Allgemeinbildung nachdenkt, nicht nur immer dieses Normative, sondern auch das Empirische. Und ich schaue ständig danach, wie kann ich im Prinzip herausfinden, was Menschen wissen, womit sie sich beschäftigen. Also schaue ich in die Charts. Ich gucke aber auch, welche Wikipedia-Artikel werden besonders häufig aufgerufen. Man guckt natürlich, kann natürlich auch gucken, welche Google-Hits etc.
Du liest wahrscheinlich die Bild-Zeitung?
Natürlich.
Ja. Einfach um zu wissen, was gerade da ist. Denn ihr habt ja auch dann aktuelle Fragen durchaus bei Gefragt gejagt, beziehungsweise du sprichst ja dann auch in deinen Vorträgen darüber, wie man Wissen sich aneignet, wie man das kategorisiert. Und du hast ja dabei noch eine besondere Herausforderung und eine besondere Kompetenz entwickeln müssen in der Sendung, denn das Ganze passiert ja unter Zeitdruck. Ja. Und das ist sicherlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal interessant, gerade auch mit Blick auf so Prüfungssituationen. Man kann ganz viel Wissen angehäuft haben. Was gibt es so für Tricks, dass man sich vorbereitet, wirklich so auf den Punkt motiviert und fokussiert zu sein, dass man in einer solchen Situation, wie bei dir in dieser Stresssituation oder wie bei uns Normalos in einer Prüfungssituation oder in einer Präsentation, das Wissen auch tatsächlich abrufen kann?
Ja, hier gilt auch wieder so ein alter Spruch, Übung macht den Meister. Man muss quasi Erfahrungen sammeln, man muss in dieser Situation am besten häufig genug gewesen sein und dann entwickelt sich eine gewisse Routine. Also ich habe keine Aufregung mehr, wenn ich vor die Kamera gehe. Ich habe im Prinzip eher eine freudige Erregung, weil ich mich drauf freue. Natürlich kann man das auch machen, man so eine psychische Lage versetzen, dass man sagt oder sich manchmal auch einredet, ja, endlich habe ich die Möglichkeit, mich hier hinzustellen und diesen Vortrag zu halten, an dem ich ja schon so lange arbeite. Also tatsächlich in eine positive Grundhaltung, weil ich meine, Großteil der Reaktion, die man zieht und den Eindruck, den man lässt, ist ja nicht nur der Inhalt, sondern diese Kommunikation, das, was man ausstrahlt, so wie man steht. Deswegen hilft natürlich auch, das mal zu Hause zu üben, sich dabei zu filmen, zu gucken, welchen Sprachfluss habe ich, lächle ich dazwischen mal, stehe ich aufrecht. Und das tatsächlich auch so zu üben mit Publikum, weil es ist eine ganz andere Situation, wenn einen einfach mal so 20, 30 Augenpaare anschauen. Und das ist übrigens viel schlimmer in Anführungszeichen oder kann für viel mehr Aufregung sorgen, als wenn es 2 Millionen sind, weil die sieht man ja nicht. Das ist eine abstrakte Zahl da. Das ist,
ne? Hast du jemals ein Blackout erlebt vor der Kamera, dass du irgendwie eine ganz einfache Frage hattest und du wusstest natürlich, ja klar, das weiß ich, aber du hast es nicht aus dieser Hirnschublade herauskramen können? Oder ist es generell etwas, wovor du auch Angst hast, wenn du da oben sitzt als Jäger?
Ich würde am liebsten das jetzt verneinen und sagen, nein, ist mir nie passiert, aber dann können ganz viele quasi mit Links darauf verweisen, dass es natürlich schon passiert ist. Klar, ich hatte Horrormomente dort oben und das passiert auch heute noch, weil jeder kennt es ja, da liegt es auf der Zunge und es kommt nicht raus. Weil auch hier im Übrigen nochmal ein kleiner Tipp als Vorbereitung, wenn man einen Vortrag vorbereitet und man hat alles im Kopf, dann ist das nur die eine Komponente. Man muss auch über die Fähigkeit verfügen, denn es auszusprechen. Das muss man in der Vorbereitung auch. Es ist ein kognitiv ganz anderer Prozess und eine ganz andere Herausforderung. Es ist auch ein anderes Hirnzentrum, das Aussprechen von Dingen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und insofern.
Also nicht nur die PowerPoint-Slides machen, sondern sich auch vorstellen, was für Sätze sagt man denn dazu, wenn man dieses Slide aufgelegt hat.
Ja, am besten nicht ein Skript. Ja, es macht ja jeder seine eigenen Vorlieben. Ich habe das nie, dass da irgendwie das alles quasi abgelesen wird. Das jetzt nicht, sondern man hat die Slide vor sich und dann schon mal einfach laut sprechen. Das ist was ganz anderes. Deswegen manchmal so, dass ich eine Frage gestellt bekomme und ich muss das aussprechen und das ist irgendein Name, den ich noch nie ausgesprochen habe. Das ist ein bisschen schwieriger, als wenn ich das schon mal in Gesprächen oder woanders gesagt habe. Insofern, und was ich dann immer mache, ist auch die Fragen bei Gefragt gejagt mir vorzustellen, die ich nur höre. Also entweder fällt ein Name und dann habe ich ein Bild vor Augen. Auch das ist ja etwas ganz Emotionales. Also als ob ich denn diese Person, nach der gefragt wird, nur benennen muss, weil sie vor dem geistigen Auge habe. Also auch das hilft sich.
Also du so prägst sehr viel visuell mit ein.
Visuell, das ist ja auch sowas, was man Sportlern sagt, gerade auch Leichtathleten, stell dir vor, wie du also über diese Latte springst. Aber auch hier sich oder Basketballer und Fußball, stell dir vor, wie du den Ball wirfst und der reingeht. Also auch sich da positiv, quasi eine positive Grundstimmung zu bringen. Das ist was ganz, ganz Wichtiges und ja, einfach die Situation vorher antizipieren und zu üben.
Jetzt gucken wir mal, ob du die nächste Situation antizipierst. Wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen noch über den ETF Ultra sprechen, aber natürlich auch über die Märkte. Ja, und wir haben eben schon über Physiker gesprochen. Dann gucken wir doch jetzt mal zu den großen Astronomen. Ich kann zwar die Bahn der Gestirne auf Zentimeter und Sekunde berechnen, aber nicht, wohin eine verrückte Menge einen Börsenkurs treiben kann. Wer hat das gesagt? Isaac Newton, Carl Friedrich Gauss oder Edwin Hubble? Also drei große Astronomen. Teilweise Universalgelehrte.
Genau. Gauss ja vor allem Mathematiker, hat aber auch astronomisch gearbeitet. Ich habe dieses Zitat noch nicht gehört, glaube aber mir das herleiten zu können, weil es müsste eigentlich Isaac Newton sein, weil der hat sich wahnsinnig verspekuliert bei einer der Blasen. Es war, glaube ich, nicht, was waren es die Tulpen oder
Missouri-Blase? Nein, es waren nicht die Tulpen, die waren früher, es war tatsächlich die South Sea Bubble, also die Südseeblase 1720. Absolut korrekt. Und das war dann genau diese Erkenntnis, die er da hatte. Da wurden auch zunächst mal irgendwelche Fantasien gehandelt, hinterher war es dann wirklich gelinder Betrug, Unternehmen, die einfach nur das Geld genommen haben und dann sind sie weggerannt. Und tatsächlich, Isaac Newton hat damals 1720 20.000 Pfund verloren. Was für ihn natürlich besonders peinlich war, weil er war ja nicht nur Physiker und Astronom und Universalgelehrter, sondern er war damals auch der Guardian der Royal Mint. Also er war im Grunde der Oberaufseher über die königliche Münzanstalt des britischen Empire. Und ausgerechnet der verliert 20.000 Pfund. Allerdings 1720, 20.000 Pfund. Was wären das heute so ungefähr in Kaufkraft?
Hast du es mal hochgerechnet?
Hast du eine Ahnung? Ich sag dir mal drei Möglichkeiten. 3,5 Millionen Pfund, 10,5 Millionen Pfund oder 18,2 Millionen
18.
Pfund?
18.
Nee, in der Tat, es waren nur 3,5. Aber
pass
nur,
mal auf, also, nächstes Jahr. Nein.
Aber er hat also richtig, richtig Kohle da an dieser Stelle verloren. Ja. Und ja, das ist ja dann auch so eine Geschichte. Hochintelligenter Mensch, ja, hat sich auch zugetraut, Mensch, ich kann eigentlich alles. Und der wusste ja selber, er ist universal gelehrt und ist dann aber an der Börse so richtig, ja, in diese Demutsfalle gekommen. Hat so richtig mal eine Lektion von Mr. Market bekommen.
Ich frage mich, ob das bei ihm wirklich auch dann Hybris war, weil ich glaube, er konnte sich ganz gut einschätzen, was er wusste und was nicht. Also es gibt auch ein anderes tolles Zitat von mir, ich konnte nur weiter gucken, weil ich auf den Schultern von Riesen stand, the Shoulders of Giants. Und insofern ist ja auch so, dass viele Top-Wissenschaftler eine gewisse Demut haben, aber ich glaube, da kommt einfach der Herdentrieb, eine gewisse Gier dazu und dann steckt man drin und dann ist es leider futsch. Und gerade das ist es, die Demut, die ich auch durch das Unwissen, was ich jedes Mal bei mir feststelle, durch die Quizze, weil ich habe ja schon gesagt, 50% bei der Weltmeisterschaft kann ich nicht richtig beantworten, weiß ich eben, dass ich den Markt mit Sicherheit nicht schlagen werde. Ich kann nicht vorher, niemand kann vorhersagen, aber ich bin auch nicht wesentlich besser als andere, wo die Kurse eben nächstes oder in 5 Jahren stehen. Und ich meine, man kennt ja all die Daten, dass die professionellen Anleger auch im Durchschnitt nicht den Markt schlagen, sondern weit überdurchschnittlich nicht den Markt schlagen, die dafür teuer bezahlt werden, eben genau das zu erreichen.
Deswegen hast du gesagt, du bist ETF-Ultra, wobei ich habe mich ja, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mich natürlich ein bisschen gewundert, weil ich habe gedacht, naja, also der hält jetzt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk regelmäßig die Nase ins Fernsehen und da hat man doch eh ausgesorgt, da gibt es doch irgendwelche Pensionsansprüche oder sowas, aber das scheint es ja dann nicht zu geben, oder?
Nee, bei mir nicht, nein, ich bin da einfach, unterschreibe einen Vertrag für eine Staffel und bekomme dann eine Gage für meinen Auftritt.
Also das heißt, du bist also sozusagen, wie auch Schauspieler, wie auch dann Millionen Menschen, freischaffender Künstler oder etwas weniger pathetisch ausgedrückt, Selbstständiger?
Ich bin Selbstständiger und gibt dann beim Finanzamt auch an, dass ich Quiz-Experte oder Spieler bin. Eine von meinen Tätigkeiten. Man kann ja da verschiedene Tätigkeiten angeben, neben Autor und Keynote-Speaker und so weiter. Das ist eine Quiz-Experte im Fernsehen. Und das ist so auch akzeptiert vom Finanzamt. Die freuen sich ja, dass ich auch was abdrücke davon.
Und dass du auch deine Steuererklärung nicht in Form eines Quiz präsentierst. So
Nein.
Ja, ja genau. Dann hast du irgendwie natürlich, wie alle Selbstständigen, auch gesehen, okay, ich muss was tun für die Altersvorsorge. Ja. Wann war bei dir so dieser Moment, wo du, war das schon früh, im Rahmen deiner Universalbildung, wo du gesagt hast, hey, von Anfang an hier schon, ich habe schon Fondssparpläne gemacht, als es noch keine ETFs gab, ja, oder kam das ein bisschen später?
Leider viel, viel zu spät. Also ich habe mich schon früh für Börse interessiert, so ist es nicht. Also mein erster Quiz-Nickname online war Wall Street Broker.
Nein, wirklich? Ja,
ich habe mich dafür interessiert. Ich habe dann auch irgendwann mit 16 habe ich so alte Ausgaben, gut, Economist habe ich mir gekauft, 5 Jahrgänge so auf eBay Kleinanzeigen und dann habe ich so irgendwie Wirtschaftswoche und habe allerlei und eine Schweizer Börsenzeitung habe ich mir dann Jahrgänge von eBay Kleinanzeigen, habe mich dafür interessiert. Ja, irgendwann habe ich gemerkt, nee, Chartanalyse ist jetzt nicht so die Sache, die ist was Esoterisches, ehrlich gesagt. Ja, das ist echt nicht meins.
Also werden wir demnächst auch mal einen Podcast machen zur Frage technische Analyse. Ist das eher Astronomie oder Astrologie?
Ja, und da bin ich eindeutig eher bei Astrologie, also dagegen. Aber ich fand spannend. Ich mag auch Mathematik und Zahlen, aber das war mir zu viel Hineininterpretiererei. Und habe dann aber einerseits, weil so viel Geld zum Anlegen auch nicht da war. Ja, wir wissen alle, man kann auch einfach mal mit 10 Euro irgendwie starten. Klar, und Erfahrung sammeln habe ich damals nicht gemacht. Ich komme aus so einem Elternhaus, geschädigt von einer Telekom-Aktien, ne, und auch einfach sehr konservativ in der Geldanlage. So, und hatte immer so Börse, Uni, ja, Casino. Jetzt kriege ich immer so einen Hals, wenn jemand sagt, Börse, Casino, auch der scheidende Bundeskanzler sagte das. Ich dachte, will er uns jetzt für blöd verkaufen oder glaubt er das wirklich, dass das Casino wäre? Finde ich ganz schlimm. Und tatsächlich erst spät, mit Corona irgendwie. Ja, dann brach auf einmal was weg, weil die ganzen Auftritte, die eigentlich schon feststanden, konnte ich nicht wahrnehmen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und angefangen, in ETFs einzuzahlen. Am Anfang tatsächlich mit dem Lehrgeld, so gewisse Themen-ETFs. Also klar habe ich MSCI World und so, aber doch, kommen hier in diese Langzeittrends. Aber das ist ja schon alles irgendwie so drin im Kurs. Und ist es schon hauptsächlich dann auch ein bisschen mit Ausschüttung, weil ich das gerne habe, psychologisch so.
Der Belohnungseffekt.
Ist einfach dabei, dass ich dann irgendwann auch sage, naja, dann kann ich zum Privatier werden, wenn ich jetzt die nächsten 15, 20 Jahre so einzahle, dann weiß ich, okay, irgendwann kann ich davon so leben, ohne die aktive Entscheidung treffen zu müssen, ich verkaufe jetzt jedes Mal.
Genau, das kann man ja auch machen, das ist die Alternative. Je nachdem, wie das steuerliche Umfeld ist, kann das sogar günstiger sein. Ja. Aber du sagst einfach, nein, du willst gar nicht diese aktive Entscheidung treffen. Man muss ja auch nicht zwangsläufig Situationen suchen, in denen man Entscheidungen trifft. Und das ist ja dann eine sehr bequeme Geschichte. Also von den Themenfonds bist du inzwischen weg?
Ja, also ich halte sie noch, aber es kommt nichts mehr dazu.
Ansonsten hier klassisch MSCI World,
dann habe ich so Global Dividend, von Fitze, also FTSE und dann habe ich noch so ein bisschen quasi als Gegengewicht habe ich noch was in Europa quasi, weil sonst war es schon sehr Amerika-lastig, dass man so ein bisschen da
Amerika-lastig ist natürlich
Markets
auch gut.
Markets habe ich natürlich auch noch.
Amerika-lastig und Dividende finde ich natürlich gut. Welches ist das jüngste dieser drei Unternehmen? Walmart, IBM oder American Express? Was ist das jüngste? Ihr könnt ja natürlich mitraten.
Nein, aber die IBM ist die Frage, wie weit kann man das zurückverfolgen. Also ich glaube, das ist tatsächlich relativ alt, älter als man glaubt. American Express, wann kam das raus? Also wenn du so fragst, und die Frage ist ja auch immer schön, wenn sie einen Witz hat, dann würde ich auf Walmart tippen.
Ja, das natürlich, du kennst mich ein bisschen.
Das, was hilft
tatsächlich das kam dieser Witz rein. Ja, man würde es nicht unbedingt glauben. Mhm. Walmart tatsächlich. Also Sam Walton hat 1950 den ersten Laden gegründet und 1962 ist dann wirklich Walmart erst entstanden, auch unter dem Namen. IBM, hast du gesagt, ist richtig alt, ja. 1896 waren die Wurzeln, die Firma 1911 mit Herman Hollerith, ja, also hört man natürlich raus, woher es kommt, ja. Und American Express ist tatsächlich das älteste dieser Unternehmen, weil das war wirklich Express, da ging es mal um Beförderung und die spannende Geschichte daran ist, das Unternehmen wurde gegründet von Henry Wells und William George Fargo. Ja, und denen war dann irgendwann langweilig mit ihrem einen Unternehmen, weshalb sie sich entschlossen haben, noch ein anderes zu gründen, was sie dann wirklich nach sich benannt haben. Wells Fargo, man kennt es vielleicht aus den Lucky Luke Heften, das war meine erste Begegnung mit Wells Fargo. Tja, und heute ist es eine der größten Banken der USA.
Spannend. Na, das wusste ich noch nicht oder habe schon wieder vergessen mit dem American Press und Wells Fargo.
Aber interessant, da hat sich gerade das bestätigt, wenn man also denjenigen kennt, der die Frage formuliert, dann kann man sich das annähern.
Ja, aber es war ja weniger das Wissen um deine Biografie oder ähnliches, sondern dass ich ja mittlerweile schon merke, dass du ein gewisses Talent hast für das Schreiben von Quizfragen.
Okay, das mache ich, wenn es mit dem Podcast nichts mehr ist, dann machen wir Quizfragen. Einzelaktien für dich überhaupt kein Thema? So manchmal so eine Versuchung, zum Beispiel so bei den Dingen, die dich so richtig catchen. Also ich weiß ja, dass du Wrestling-Fan bist.
Das hast du aber auch gut eingeleitet mit dem Catchen, die dich catchen.
Ja, genau, catchen, genau. Wrestling. Genau. Und tatsächlich, Wrestling ist ja irgendwie zwei Ligen oder Verbände, haben fusioniert oder Vermarktungsgesellschaften. Und jedenfalls gibt es eine Wrestling Aktie TKO.
Genau, du meinst TKO, genau. Da ist WWE steckt drin.
World Wrestling Entertainment,
früher bekannt als WWF, World Wrestling Federation, dann hat der Panda-Verband geklagt.
Genau, der World Wildlife Fund, genau.
Und fusioniert oder fusioniert zusammengelegt worden mit der UFC. Das ist aber Ultimate Fighting Championships, also das ist auch Unterhaltung, aber tatsächlich Sport. Okay. Wrestling selbst hat zwar Sportelemente, ist aber Unterhaltung, weil mittlerweile darf man es öffentlich sagen.
Und du als Sportler bist aber da eher in dem Unterhaltungsgenre.
Naja, also ich verfolge auch Kampfsport. Grundsätzlich bin ich sehr Kampfsport interessiert und habe auch UFC weit über 100 Events gesehen. Aber Wrestling habe ich mein Herz als 6-Jähriger verschenkt und seitdem ist das mein Hobby Nummer 1. Und dazu stehe ich auch und ich liebe es. Und die Aktie gab es vorher auch schon, die WWE. Ne? Und haben nur gedacht, okay, da können wir Synergieeffekte rausziehen. Und ist jetzt TKO. Ich habe aber immer nicht diese Sicherheit, und die kann man ja auch nicht haben, dass ich jetzt zum richtigen Moment eingehe. Und dann ist auch immer die Frage, wie lange möchte ich so etwas halten? Und dann muss ich auch den richtigen Moment, nicht nur wann gehe ich rein, sondern wann gehe ich raus.
Also du sagst jetzt nicht, so eine Einzelaktie kann auch so ein Compounder sein, so wie im Extremfall dann eine Berkshire Hathaway oder eine Danaher oder eine Constellation Software, eine LVMH, irgendwas, wo man sagt, naja, das kann man breit diversifiziert, gut gemanagt, kann ich mir auch vorstellen, so als Stocks for the long run, wie Jeremy Siegel das geschrieben hat, Aktien für die Ewigkeit, siehst du nicht so, sondern für die Ewigkeit beim Ultra ist
es der ETF. Ich würde nicht davon abraten, wenn man sich da zumindest dann auch, naja, ein bisschen breit noch hinstellen kann, wobei die ETFs sind ja schon einfach breit genug. Dann wäre es, glaube ich, eher eine Überzeugungssache. Ich bin selbst, konsumiere das selbst und bin überzeugt von dem Unternehmen, weil und da bin ich noch nicht. Mich reizt es durchaus, aber vielleicht ist das eine gewisse Risikoaversion. Ich merke schon, es ist einfach ein bisschen langweilig, wenn man selbst nicht das Stockpicking macht, ne? Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es so, ich habe mir gesagt, wenn ich irgendwie beim Depot diesen Punkt erreicht habe, dann fange ich damit an.
Dann so ein bisschen was beimischen.
Und
aber
da ich nicht Fernsehen in den 90er Jahren gemacht habe, weil du ja sagtest, ja, da ist man, der ist ja abgesichert, die goldenen Jahre des Fernsehens.
In den 90er Jahren beim RTL,
exakt. Ich will nicht klagen, ja. Also ich habe großes Glück, dass ich quasi mit meinem Hobby da so etwas machen darf und wo sich ja so viel auch ergeben hat dadurch. Aber es ist, man hat damit nicht ausgesorgt, nein.
Wie viel Zeit steckst du eigentlich dann in deine Geldanlage, in dein ETF-Depot? Guckst du dir das häufig an? Überlegst du häufig, kann man da irgendwas verändern? Guckst du vielleicht auch mal in den MSCI World Index rein und sagst, ach Mensch, da sind die ersten 50 Unternehmen, die kenne ich alle, aber da Nummer 51, kenne ich noch gar nicht. Guck ich mir jetzt mal an, lerne ich was drüber. Plötzlich stellst du fest, ist ein Rohstoffunternehmen und dann bist du in den Untiefen des Kupferbergbaus gelandet.
Ja, natürlich.
Kann sowas vorkommen.
Das ist eine große Wissensquelle für mich, dann einfach mal zu gucken. Auch jedes Mal, wenn ich sehe, welche Unternehmen sind gerade hochgegangen, welche runtergegangen, dann entdecke ich jedes Mal auch ein Unternehmen, was ich noch nicht kenne. Und dann mache ich mich schlau. Was machen die? Was produzieren die? Wo sitzen die? Etc. Und natürlich gehöre ich auch zu denen, die halt eigentlich zu oft da reingucken, für jemanden, der gar nicht so aktiv ist. Oder ich habe einfach meinen Sparplan, den ziehe ich eisern durch. Also als jemand, der zu spät 2020 eingestiegen ist, da gab es ja sehr tolle Momente. Und dann ist es... Ja.
Relativ zu heute ist jeder Moment 2020 gut gewesen.
Ja, ist richtig.
Es gab halt am 16. März oder 26. März gab es halt noch
diesen einen. Du weißt ja auch, dass du alle möglichen Charts dann irgendwie so ein bisschen hinrichten kannst, dass es dann.
Ja, aber auch wenn du auf dem Hoch von 2020 eingestiegen bist.
Ja, jetzt ja, aber guck dir das mal vor 2 Jahren an. Also das ist tatsächlich auch psychologisch etwas. Und daher muss man eigentlich sagen, gerne früh anfangen, weil man dann das psychologisch alles schon mal macht, wo man sagt, okay, jetzt habe ich all das dazu gelesen, jetzt habe ich dieses ganze Wissen, dass langfristig du eigentlich immer nur gewinnen kannst, also wirklich langfristig. Und dann sehe ich, okay, in den ersten 1-2 Jahren läuft das eigentlich überhaupt nicht. Und jede Woche butter ich danach, was mache ich denn da eigentlich? Also dieses Gefühl, dieses Verlust, den man ja eigentlich schon mal hat, den geht man da durch und ist dann eigentlich auch viel entspannter für all das, was dann kommt. Und ich meine, und dann kann man sich rational nochmal daran wagen und die schönen Unterwasser-Charts sich angucken, die du immer postest und sagt, naja gut, so schlimm ist es ja gerade gar nicht. Und vor allem, wenn man immer weiß, okay, das ist meine Rente, weil ich halt ja keine Rente so bekomme, ist das, weiß ich ja dann, okay, in 30 Jahren sieht es ganz anders aus.
Vielen Dank. Sebastian Klussmann, der Besserwisser, ganz zum Schluss nochmal mit einem engagierten Plädoyer als ETF-Ultra dafür, sich nicht nur Wissen anzueignen, sondern aus dem Wissen auch tatsächlich was zu machen und ins Handeln zu kommen. Für heute vielen, vielen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann gib uns gerne ein paar Sterne. Sag es weiter, egal ob online oder offline. Wenn du Ideen hast, was wir besser machen können, wen wir einladen sollen und worüber wir sprechen sollen, dann nimm einfach Kontakt auf per E-Mail podcast@scalable.capital oder gerne auch in den sozialen Netzwerken bei Instagram scalable.capital oder bei mir persönlich @cwröhl. Wir freuen uns auf den Kontakt mit dir und wir freuen uns vor allem, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei Asset Class. Tschüss aus Berlin.